Willkommen bei Leaders of Transformation, der Podcast von Business Gladiators. Mein Name ist Alexander Zauner und ich interviewe hier jede Woche beeindruckende Führungspersönlichkeiten, die ihr Unternehmen erfolgreich in und durch eine Transformation geführt haben. Jugendarbeitslosigkeit und Arbeitskräftemangel. Beides große Herausforderungen für den Arbeitsmarkt und für die Gesellschaft. Bernd Hartweger hat die Lösung. Sindbad. Er ist Vorstand von diesem Social Business, das Jugendliche beim Einstieg in das Berufsleben unterstützt und damit einen unglaublich wichtigen Beitrag leistet.
Herzlich willkommen. Hallo Bernd, schön, dass du da bist.
Danke.
Eine große Ehre. Danke für die Zeit, freue mich extrem. Du bist Vorstand verantwortlich für Sindbad, eine ganz tolle Non-Profit, die, habe ich das Gefühl, gerade extremen Schwung hat. Erzähl mir vielleicht ganz kurz, was hat dich dorthin gebracht? Was war deine Entwicklung davor? Wieso das? Ja, also freut mich sehr. Leg los.
Erstmal freue ich mich, dass ich da sein kann. Ja, was hat mich da hingebracht? Das ist gar kein so einfacher Weg eigentlich.
Ja.
Ich habe klassisch halt eine Karriere im Profitbereich gemacht, habe dann die letzten Jahre ein kleines Familienunternehmen geleitet und irgendwann so, es hängt vielleicht mit meinem 50. Geburtstag zusammen, kam dann so die Frage, wie geht es jetzt weiter? Mache ich das jetzt noch meine restlichen Berufsjahre weiter wie bisher? Das heißt, Familienunternehmen, ein bisschen in der Lehre sein, ein bisschen in der Beratung sein. Oder will ich nochmal was ganz anderes machen? Und die Frage habe ich mir nicht allein gestellt, sondern haben wir da Unterstützung geholt von einem Coach, mit der ich schon früher gearbeitet habe. Und auch ein bisschen zu hinterfragen, ist das jetzt nur so eine Midlife-Crisis oder ist das wirklich was was wirklich lebensverändernd sein soll?
Das heißt, du hast schon gespürt, dass du das auch besprechen willst oder dass du das, weil es eine wichtige
Weil es eine große, doch eine große Entscheidung ist, ja. Und auch für meine Familie eine große Entscheidung, wieder in ein Unternehmen zu gehen, wo ich eben nicht wie beim Familienunternehmen alles komplett steuern kann. Und ich glaube, es ist gut, an so Zeitpunkten einfach das auch mit jemandem zu reflektieren, der nicht unmittelbar betroffen ist, aber viel Erfahrung hat, da die richtigen Fragen auch zu stellen. Und dann kam eigentlich recht klar raus, auf der einen Seite, ich muss nichts ändern, also ist jetzt kein Weglaufen von irgendwas, aber was mich motivieren wird, wäre eine Aufgabe, die ich im besten Sinne als sinnstiftend sehen würde, wo ich auf der zweiten Seite das Gefühl habe, ich kann was bewegen. Und der dritte Aspekt, auch nicht unwesentlich, ich kann das, was ich bisher an Erfahrung gesammelt habe, in über 20 Jahren Management-Erfahrung, auch wieder einbringen und nutzen. Weil ich hätte auch sagen können, ich nehme einfach einen Teil meines Zeitbudgets und mache was Sinnstiftendes.
Ja.
In einem 1-zu-1-Verhältnis oder spende Geld, genau. Und die Kombination von den drei Punkten war so der Ausgangspunkt. Und nachdem ich mich dann in dieser Social-Business-Szene ein bisschen umgeschaut habe, war für mich recht klar, es wird in der Richtung Bildung etwas sein, Richtung jugendliche Chancengerechtigkeit. Und ja, dann kam eine Jobanzeige von Sindbad, wo so zwischen den Zeilen stand, Sindbad ist ein sehr junges Unternehmen, auch von sehr jungen Gründern vor 7 Jahren in die Welt geholt. Da stand so zwischen den Zeilen, sie suchen jetzt jemanden, der ein bisschen mehr Erfahrung mitbringt. Und ich habe mir gedacht, naja, das könnte ich sein. Und dann haben wir ein paar Gespräche geführt und so bin ich zu Sindbad gekommen.
Sagst du vielleicht noch kurz, weil du gesagt hast, Sindbad seit 7 Jahren, woher kommt die Firma, wie steht es um die?
Sindbad ist eben vor 7 Jahren von drei damals jungen Männern, sind noch immer jung, gegründet worden, die sich irgendwie mit dem Thema Chancengerechtigkeit beschäftigt haben und gesagt haben, es gibt so eine Gruppe an Jugendlichen, das sind meistens die Absolventen von 9 Mittelschulen, Polytechnikum, die irgendwie sich schwer tun, im Arbeitsmarkt Fuß zu fassen. Und wir alle kommen aus sozialen Verhältnissen, wo, wenn es einmal nicht so rund läuft, es irgendwie ein Familiennetz gibt, das auffängt, es gibt Leute in der Familie, die einem weiterhelfen können, die Erfahrungen haben. Und das haben viele von diesen Jugendlichen nicht. Und die haben damals gesagt, da muss man was tun. Zweitens haben sie gesagt, wir wollen da was Unternehmerisches machen. Das heißt, sind bei den Sozialunternehmen. Das heißt, eine gesellschaftliche Aufgabe wird unternehmerisch gelöst. Und der dritte Punkt war, dass sie Mentoring als Instrument gewählt haben, weil sie auch damals den Gedanken hatten, Mentoring bekommen oft die eh schon gut sind. Das heißt, es ist so ein Förderprogramm von High Potentials. Warum nicht Mentoring einmal denen angedeihen zu lassen, die eben nicht diese Unterstützung kriegen? Ja, und die haben das damals gegründet, im Kaffeehausgesprächen eigentlich. Sind Leute, die sehr pragmatisch umsetzen. Die erste Mentoring-Staffel waren 25 Freunde aus ihrem Netzwerk, die dann 25 Jugendliche genau in dieser Lebensphase begleitet haben. Ja, und mittlerweile gibt es das Unternehmen seit 7 Jahren. Wir haben 8 Standorte in Österreich, knapp 40 Mitarbeiter, die angestellt sind. und 700 Teams jedes Jahr, die da unterwegs sind.
Großartig. Wenn du dich so umgeschaut hast, was war das, wo du dir sagst, das ist das Stärkste und das ist, fordert dich persönlich heraus, warum möchtest du gerade das machen?
Also es waren eigentlich zwei Aspekte. Das eine ist, dass ich wirklich vom Herzen dieses Thema Chancengerechtigkeit in mir habe. Also das ist einfach ein Thema, das mich beschäftigt. Wie kann es sein, dass Menschen auf die Welt kommen und schon mal so ganz unterschiedliche Startvoraussetzungen haben? Und was können wir als Gesellschaft tun, um das im Laufe der Zeit auszugleichen? Und der zweite Aspekt, der mich bei Simpa besonders angesprochen hat, ist dieses Vernetzen dieser Lebenswelten und die Aufgabe, die ich schon ein paar Mal in meinem Leben hatte, ein Unternehmen, das in der Startup-Phase war und dann in so diese Phase kommt, die man jetzt theoretisch als Differenzierungsphase beschreibt. Das heißt, wo die Dinge, die als Startup nicht mehr funktioniert haben, nicht mehr funktionieren. Was sind da die Schritte, um diesen Prozess zu begleiten und einzuleiten, ohne die Power zu verlieren, die man am Beginn hat? Ohne diese Identifikation, dieses ganz klar Wissen, wozu sind wir da, wozu sind wir gegründet worden. Schnell umsetzen, nicht zu bürokratisch werden. Aber doch schauen, dass man halt eine gewisse Qualitätskontrolle hat und diese Herausforderungen, das finde ich einfach unternehmerisch einfach extrem spannend.
Kann man vorstellen. Du hast ein, zwei Mal gesagt, dass du viel Erfahrung hast. Sag vielleicht kurz ein, zwei Sätze, wo du die gesammelt hast, was du gemacht hast vorher.
Ich habe relativ klassisch Wirtschaft studiert und bin dann eigentlich in die Markenartikelindustrie. Habe von dort den Umstieg in die Finanzdienstleistung, war lange dort Vorstand oder Geschäftsführer von Tochterfirmen, international tätiger Finanzdienstleister. Habe auch in Deutschland eine europaweite Verantwortung übernommen. Bin dann nochmal in die Flugindustrie, war bei Austrian Airlines für Produkt und Marketing verantwortlich, für das globale Thema. Und eben die letzten Jahre habe ich dann ein kleines Familienunternehmen übernommen und schrittweise umgebaut.
Wenn du ganz spontan so zum Start bei Sindbad, was sind so die Dinge, die dir gleich von Anfang an, wo dir aufgefallen ist, da fehlt's und das ist großartig? Weil jetzt bist du doch schon ein paar Monate da. Was sind so die, wo sind Handlungsfelder entstanden, wo hast du dir gedacht, wow, die sind vielleicht sogar diesem großen, erfolgreichen Unternehmen einen Schritt voraus?
Also ich fange vielleicht mit dem Positiven an, weil das hat mich wirklich extrem beeindruckt. Was unfassbar ist, ist diese Fokussierung auf unseren eigentlichen Zweck. Und zwar in allem, was wir tun und bei allen Mitarbeiterinnen. Das ist in anderen Unternehmen, geht das leicht verloren, muss man es immer wieder zurückrufen. Ja. Ja, also wir kennen diese Sitzungen, da sitzen 20 Leute am Tisch und man diskutiert über Punkt 17 von einem möglichen Vertrag. Und dann stellt irgendjemand die Frage, aber was tut das eigentlich für unsere Kunden? Und das ist bei Sindbad nicht notwendig. Es ist eine extrem hohe Identifikation. Es ist dieser Unternehmenszweck noch immer spürbar bei allen. Natürlich eine große Gruppe von Mitarbeiterinnen, die stark intrinsisch motiviert sind. Und gleichzeitig, was ich bewundernswert finde für so ein junges Unternehmen und eben das auch von sehr jungen Menschen gegründet wurde, eine Klarheit, was wir tun und was wir nicht tun. Ich sage oft, auch wenn ich unterrichte, die schwierigste Entscheidung ist ja nicht zu entscheiden, was man tut, die wichtigste ist zu entscheiden, was man nicht tut. Und da hat Sindbad einen sehr, sehr klaren Fokus, der auch oft bei Unternehmern verloren geht.
Was sagen Sie zum Beispiel, was Sie nicht tun? Wo du sagst, das könnten Sie vielleicht oder das würde passen, aber da sagst du nein oder also, ihr sagt nein, machen wir nicht.
Wir kriegen immer wieder auch Anfragen, zum Beispiel, ihr seid Experten im Mentoring, könntet ihr diese Kompetenz nicht auch woanders einsetzen für ein Unternehmensmentoring-Programm? Und da sagen wir, da sind wir mit unserer Kernaufgabe noch nicht fertig. Ja, wir finden es spannend und vielleicht machen wir das in ein paar Jahren, weil ich glaube, wir haben wirklich eine Kompetenz. Ja. Aber momentan müssen wir uns einfach fokussieren, auch unsere Kernaufgabe zu bewältigen. Und es ist ja sonst verlockend, so diese vielen Felder auch zu belegen und reinzugehen. Da gibt es einen ganz klaren Fokus. Und ein zweiter Punkt, auch ein Beispiel. Unsere Mentoren haben ein Alter von 20 bis 35. Weil wir sagen, dieses Mentoring beruht auf Beziehung. Und wenn ich altersmäßig zu weit weg bin, habe ich ein anderes Level von Beziehung, eher so eine Schüler-Lehrer-Beziehung. Die ist eigentlich nicht der Kern von Sindbad. Und auch da wäre es oft verlockend und für mich selbst, ich bin ja deutlich über diese Altersgruppe drüber. Aber auch da ist klar, da bleiben wir dabei, weil das ist ein Kern. Und vielleicht gibt es andere Schienen, wo man natürlich das Potenzial von älteren Personen nutzen könnte. Da gibt es zum Beispiel in der überbetrieblichen Lehre ein Projekt, das wir machen, aber unser Kernprojekt, das bleibt, wie es ist. Und auf der anderen Seite, du hast gefragt, was sind so die Tätigkeitsfelder?
Wo du als Profi, und du hast ja gesagt, mit Erfahrung, das ist, deswegen wirst du ja auch geholt oder bist du ja auch dorthin gekommen, wird man sich natürlich auch fragen, wo sind Felder, wo wir noch nachlegen wollen, ne?
Also natürlich gibt es in dem Bereich, wo man schnell wächst, immer so dieses Thema, wie sehr muss ich standardisieren und wie viel Freiraum gebe ich auch an den einzelnen Standorten. Und das ist ein Bereich, der noch nicht so ganz scharf gelöst ist und geklärt ist. Da muss man, glaube ich, einfach sagen, wo bringt Individualisierung einen Mehrwert? Und es gibt Bereiche und gerade in dieser persönlichen Beziehung, in der wir sind, kann das ruhig auch der einzelne Standort individuell machen, wie die Module aussehen, wie genau das Recruiting läuft. Aber es gibt Bereiche, die kann man einfach standardisieren, weil sie keinen Mehrwert bringen, das 8-mal unterschiedlich zu machen. Das ist ein klassisches unternehmerisches Thema, dann zu sagen, wir versuchen Dinge zu standardisieren, die keinen unmittelbaren Mehrwert der Individualisierung bringen, um Ressourcen freizuschalten für den Bereich, wo es Sinn macht, zu individualisieren. Andere Themen, die mit der Entwicklung des Unternehmens kommen, ist Karrieremodelle. Wie lange bleibt jemand überhaupt bei uns? Ja? Ist Fluktuation, unter der wir da und dort auch leiden, ist das etwas, was uns passiert? Oder ist es vielleicht auch systemimmanente Fluktuation? Ein Beispiel, das ich gerne bringe, ist das Bundesheer. Da weiß ich, es kommen Leute für 8 Monate. Und ich muss meine Ausrichtung auf diese 8 Monate lenken und bin ja nicht überrascht, dass sie nach 8 Monaten weg sind. Früher hat man vielleicht Unternehmen gehabt, wo man gesagt hat, der fängt als Lehrling an und geht mit 65 in Pension.
Das ganze Leben los.
Ich muss für mich, für meine Organisation wissen, welche Plattform biete ich, wie lange kann ich hier spannende Jobs auch machen, bieten für Leute, die hier bei uns arbeiten. Und wie richte ich mich darauf aus? Wissensmanagement, Wissenstransfer, Onboarding, Offboarding. Also da glaube ich, das ist auch ein Bereich, in den man reingehen muss.
Entstehen Führungsfragen auch, wenn du sagst, ihr seid plötzlich schon 30, 40, 50 Mitarbeiterinnen. Wahrscheinlich ist es nicht mehr total flache Hierarchie irgendwann.
Ist genau, das ein Thema? Genau, das ist natürlich auch was, das dann im klassisch kommt.
Bei Unternehmen ist doch plötzlich eine richtige Führungskraft.
Klar, es gibt da natürlich schon sicherlich so dieses Thema, okay, früher haben wir das alles ganz schnell gelöst und jetzt gibt es ein bisschen mehr Struktur, jetzt gibt es Entscheidungswege. Mhm. Jetzt sage ich, aus meiner Erfahrung sind die noch immer extrem schnell im Vergleich zu dem, was ich erlebt habe. Aber es ist immer die Frage der Perspektive. Wenn ich früher erlebt habe, ich rufe kurz über den Tisch und habe die Entscheidung und jetzt heißt es, wir besprechen das am Montag in unserem Vorstandsteam und dann kommt die Entscheidung, dann ist das auch schon langsam für Einzelne. Ja. Bei den großen Konzernen immer sagt man auch innerhalb einer Woche eine Entscheidung. Ja. Klar, da entstehen diese Themen. Auf der anderen Seite, glaube ich, kann ich schon auch diese Erfahrung auch den Mitarbeitern natürlich zur Verfügung stellen. Mhm. Und ich hoffe, dass sie das auch als einen Wert sehen oder ein Asset sehen, dass man manche Themen nicht zum ersten Mal macht, sondern da schon ein bisschen einbringen kann, okay, das ist jetzt nichts Radikales für ein Problem, vor dem wir jetzt als erste Mal stehen, sondern das ist typisch, dass man so eine Frage sich stellt. Und wie haben wir das in der Vergangenheit lösen können und was passt jetzt für uns jetzt?
Vielleicht hol uns noch mal kurz rein, wie waren so die ersten Tage, das Ankommen, war das anders, als du es bisher gehabt hast? Hast du gleich das Gefühl gehabt, du musst was ändern? Oder wie so die ersten Stunden, Tage deines Ankommens?
Also mein persönlicher Zugang ist immer, und ich habe ein paar Mal neue Führungsaufgaben übernommen, die ersten Wochen sind Wochen des Zuhörens und Lernens. Das ist für mich ganz, ganz wichtig. So habe ich es auch da gehandhabt. Habe dann auch im Feedback bekommen, dass der eine oder andere sich gedacht hat, ich komme jetzt rein und nach 10 Tagen habe ich schon 7 Dinge, die ich geändert habe. Das habe ich nicht gemacht. Ja. Die größte Wahrnehmung in den ersten Tagen oder die größte Änderung zu dem, wie es gewohnt war, ist, wir essen alle gemeinsam Mittag. Und das funktioniert so, dass irgendeiner aus dem Team am Vormittag sagt, ich würde heute kochen. Dann wäre meine Küche und dann wird gekocht, manchmal allein, manchmal zu zweit. Und dann ist es wirklich Brauch und Usus, dass wir alle gemeinsam an diesem Mittagstisch sitzen, das selbstgekochte Essen. Und das hat eine unglaubliche Kraft für die Unternehmenskultur. Das ist unschätzbar.
Es ist, schönes Ritual eigentlich.
Es ist ein super Ritual. Wir laden auch dann zum Beispiel Gäste ein, externe zum Mittagessen oder auch Mitarbeiter aus den Standorten, die halt sonst eher remote angedockt sind. Und das hat eine unglaubliche Kraft. Und mein größtes Entwicklungspotenzial ist, ich muss mein Kochskills deutlich verbessern, weil da habe ich definitiv ein Defizit im Vergleich zu den Mitarbeitern.
Ja, genau. Du hast über Handlungsfelder gesprochen. Was ist so dein Weg auch aus der Vergangenheit? Wie gehst du die jetzt an? Also du hast jetzt zum Beispiel von Struktur oder von Vereinheitlichung gesprochen. Wie gehst du das an? Wie gehst du das an, dass die Menschen das Team mitzieht? Jetzt sagt, da ist jetzt der Neue. Wie viel Zeit gibst du dir? Und wie viel Zeit brauchst du?
Wie gesagt, am Beginn steht das Zuhören. Am Beginn steht das für mich auch eine vertrauensgenerierende Maßnahme. Wenn man gut zuhört und gut aufnimmt, wie eine Organisation tickt, glaube ich, kann man dann auch besser vermitteln, wo man Handlungsfelder sieht. Weil wenn man von draußen reinkommt und sagt, ich habe eh schon eine Ahnung, was da alles zu ändern ist. Kann das zwar richtig sein, weil natürlich hat man schon gewisse Erfahrungen und manche Dinge sind recht schnell erkennbar. Aber es ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, die Organisation mitzunehmen und aus dieser aktiven Wahrnehmung, wie läuft es derzeit, auch gemeinsam zu formulieren, was sind die Themenfelder, die man angehen muss. Das ist wichtig, das auch zu vergemeinschaften, nachvollziehbar zu machen, wieso kommt man zu dem Punkt und wo sieht man den
Wie ist da dein engstes Team? Wie groß ist dein engstes Team? Wie groß ist jetzt die zweite Ebene oder das zweite größere Gruppe?
Also wir haben eine zentrale Organisation, die eigentlich das für ganz Österreich sozusagen die Verwaltung und die Leitlinien macht. Das ist ein Team von 11 Mitarbeiterinnen. Mhm. Und mein engstes Team ist das Team, mein spezieller Fokus ist, Unternehmerleistungen auch anzubieten. Mhm. Das heißt auch Teile von Dienstleistungen für Unternehmen anzubieten, auch zu leisten. Das sind zum Beispiel Workshops, wo es um Lebenswelten-Trainings geht, Einblicke in Lebenswelten, die man sonst so nicht hat. Oder auch als Führungskräfteentwicklungsmaßnahme das Mentoring einzubetten in ein komplettes Trainingsprogramm. Da habe ich derzeit 2 Mitarbeiterinnen, die mich unterstützen. Und auf der anderen Seite gibt es das Vorstandsteam, das sind wir zu dritt. Der Matthias Lovrek ist einer der Gründer, der nach wie vor an Bord ist, der da unser Vorsitzender ist. Und die Janet Kuschert, eine Mitarbeiterin der ersten Stunde, die sich ganz stark um das Mentoring-Thema und die Vereinsorganisation kümmert. Und in diesen 2 Teams arbeite ich am engsten. Aber es ist nach wie vor eine sehr flache Hierarchie und der Austausch passiert zwischen allen Mitarbeiterinnen.
Der erste Schritt bei einer Transformation ist es, in das Unternehmen hineinzuhören. Wo gibt es Herausforderungen? Wo schlummert ungenutztes Potenzial? Und was läuft grandios? In der nächsten Folge spricht Bernd darüber, wie man Veränderung angeht. Und noch wichtiger, wie man seine Mitarbeiterinnen am Weg mitnimmt. Ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid. Bis bald.